hoch über all dem Staub der Welt, gell? Steht in Hiob im Alten Testament. Und die gleiche oder eine sehr ähnliche Botschaft hat ein anderer genialer Prophet, den man, glaube ich, nicht so oft liest. Michael hat schon gerade angesprochen. Also ich stelle jetzt nicht die Frage, wer wann zuletzt das Buch Habakuk gelesen hat oder wer den Namen überhaupt schon mal gehört hat. Denn das Interessante ist, und das werden wir sehen, dass, Michael hat schon genannt, ein Vers aus dem Propheten Habakuk, ein einziger Vers, die Welt verändert hat. In der Reformationszeit. Da werden wir dann gleich auch noch drauf kommen. Dieser Vers aus diesem fast schon vergessenen oder oftmals vergessenen Propheten Habakuk. Wer ist Habakuk und was hat es auf sich mit diesem großartigen Propheten? Eine ganz grandiose Botschaft. Wir werden die dann gleich mal etwas näher anschauen. Zunächst mal ein paar ganz grundlegende Dinge, dass man das sieht. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, dass selbstverständlich die neutestamentliche Gemeinde die Bibel, so wie wir sie heute kennen, nicht hatten. Das ist ganz klar. Die gab es noch nicht. Selbstverständlich. Weil das Neue Testament wurde ja sozusagen erst in den ersten Jahrzehnten beziehungsweise im ersten Jahrhundert nach der Auferstehung Stück für Stück durch die Schreiber der neutestamentlichen Schriften geschrieben. Ganz interessant ist jedoch immer wieder zu sehen, worauf sich das bezieht. Im Prinzip sind die Schriften des Neuen Testamentes, die Briefe, im Prinzip auch die Apostelgeschichte, wobei die mehr so geschichtliche Sachen beinhaltet, aber insbesondere die Briefe, die Lehrbriefe, bis hin zur Offenbarung, letztlich ein Kommentar zu dem, was da war. Und was war da? Das Alte Testament. Übrigens, zur Zeit der neutestamentlichen Gemeinde nannte man das Alte Testament nicht Altes Testament, sondern man nannte es einfach die Schrift. Und so kommt es immer wieder tatsächlich im Neuen Testament vor. Die Schrift. Im Griechischen Graphe. Aber das muss uns jetzt nicht weiter interessieren. Aber das sind die Dinge, die vorkommen. Hochinteressant. Und diese Schrift war da. Und diese Schrift war die Bibel der Urgemeinde. Übrigens im Ursprung tatsächlich Hebräisch und Aramäisch. Und dann hat es ab etwa 200 vor Christus, ungefähr 200 vor Christus in Alexandrien, das hängt zusammen mit der babylonischen Gefangenschaft, mit der assyrischen Gefangenschaft, nicht, dass viele Hebräer verstreut waren im gesamten Mittelmeerraum und eine ziemlich große Gemeinde und Gemeinschaft oder wie wir dann auch später sagen würden, Synagoge, auch in Alexandrien, nicht, haben ungefähr ab 200 vor Christus rabbinische Gelehrte diese Schrift ins Griechische übersetzt. Hochinteressant. Warum? Das waren doch Hebräer. Wieso übersetzen die das ins Griechische? Wieso, um alles in dieser Welt, sind die Schriften des Neuen Testaments von den Hebräern eigentlich auf Griechisch geschrieben im Ursprung? Warum? Das macht doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Doch, das macht absolut Sinn, denn seit Alexander dem Großen, nicht, das war so ein Welteneroberer in der damaligen Zeit, ab 332 vor Christus hat er dann praktisch oder im Jahr 332 Jerusalem eingenommen und dieser ganze Streifen wurde griechisch für 250 Jahre. Das war die Verkehrssprache. Man geht davon aus oder man kann davon ausgehen und die Forschung geht immer mehr in diese Richtung, dass Jesus möglicherweise mit seinen Jüngern nicht nur Hebräisch, sondern tatsächlich auch Griechisch gesprochen hat. Griechisch, das denkt man ja gar nicht. Also viele denken nur rein Aramäisch, das ist sicherlich auch richtig, aber mit Sicherheit auch Griechisch. Christus konnte mit Sicherheit, die konnten alle Griechisch, von klein auf. Das war die Geschäftssprache. Das war die Sprache, die man im gesamten Mittelmeerraum verstanden hat, die alle Synagogen, die alle verstreuten Hebräer überall verstanden haben. Und deswegen hat man gesagt, ja, die müssen das verstehen, das geht doch nicht. Und das müssen wir jetzt unbedingt ins Griechische übersetzen, das ist total wichtig. Und dann hat man praktisch im folgenden Jahrhundert bis ungefähr 100 vor Christus die Schriften dann ins Griechische übersetzt, sodass ungefähr 100 vor Christus das gesamte Alte Testament auf Griechisch vorlag. Und das war sozusagen die Bibel der Urgemeinde. Aus diesem, das nennt man Septuaginta übrigens, für die, die das interessiert, diese Übersetzung, die griechische Übersetzung, aus dieser griechischen Bibel, aus diesem griechischen Alten Testament haben alle Apostel das Evangelium verkündigt. Ich werde noch ein paar Beispiele sagen. Hat Jesus gepredigt, wobei er natürlich auch die hebräischen Rollen hatte. Also das war alles sozusagen in Gebrauch. Aber ganz wesentlich, in den Missionsgemeinden, in den Gemeinden, die Paulus gegründet hat, hatte man die griechische Übersetzung des gesamten Alten Testamentes. Das war die Schrift. Und so kommt das auch immer wieder vor. Jesus erklärt die Schrift, wenn er zum Beispiel immer wieder sagt, nur ein Beispiel, die Schrift muss erfüllt werden. Nicht auf das erfüllt würde, was geschrieben steht in der Schrift und so weiter. Also da gibt es ganz viele. Jesus liest Jesaja 61 bei seiner Antrittspredigt. Die Schrift natürlich. Nicht wie das nur ist mit dem Messias. Bist du der? Ja, Tote stehen auf, Lahme gehen und so weiter. All diese Dinge. Oder ganz wichtig, ganz wesentlich und aufschlussreich, Lukas 24. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Man achte genau auf die Feinheiten, was da steht, was Jesus hier eigentlich sagt. Was von mir geschrieben steht, ja wo denn? Im Gesetz des Mose, in der Tora. Wie? Was von mir geschrieben steht in der Tora und in den Propheten? Gut, das liegt uns jetzt näher. Ich habe Jesaja 53 und so, da fallen uns sofort ein paar Stellen ein, möglicherweise in den Propheten und in den Psalmen. Wobei der Begriff Psalm hier für die lyrischen Schriften steht, praktisch als Sammelbegriff. Und jetzt Vers 45. Da eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und so werden wir immer, oder so werden wir nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir die Schrift, also in dem Fall jetzt das Alte Testament mit diesem Begriff bezeichnen, unbedingt von Jesus her verstanden werden muss. Unbedingt. Jesus ist der Schlüssel. Und so erklären uns praktisch die Schreiber des Neuen Testamentes, was diese Schrift bedeutet, unter der Voraussetzung, dass Jesus da ist. Dass sich das, was dort steht, jetzt erfüllt hat. Ganz grandios, dass sie die Schrift verstanden. Wir verstehen die Schrift. Das heißt, wir verstehen das Alte Testament eigentlich nur richtig, wenn wir es von Jesus her verstehen. Das ist fundamental. Ähnlich auch bei den Emmaus-Jüngern. Auferstehung waren zwei Jünger unterwegs. Die gehörten übrigens nicht zum Zwölferkreis. Einer ist namentlich genannt, Kleopas. Und die unterhalten sich und sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, nämlich nach der praktischen Emmaus, und uns die Schrift öffnete. Also nicht nur im Jüngerkreis da in Lukas 24, auch den Emmaus-Jüngern hat Jesus die Schrift, sprich das Alte Testament, eröffnet, so wie es zu verstehen ist. Und bei der Urkirche natürlich, hat es gerade schon angesprochen, alle predigen Jesus Christus aus der Schrift, paar Beispiele. Die Pfingstpredigt des Petrus. Lies mal die Pfingstpredigt des Petrus. Die ist gespickt vom Alten Testament. Selbstverständlich. Aber was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das im Blick auf das ewige Leben? Was bedeutet das im Blick auf die Errettung? Was bedeutet das im Blick auf die Gottesbeziehung? Pfingstpredigt. Der Heilige Geist kommt. Übrigens auch vorhergesagt. Joel. Dann die Predigt des Stephanus. Lies mal die Predigt des Stephanus. Da geht es das ganze Alte Testament, die Heilsgeschichte durch und was das jetzt bedeutet. Und dann sagt er ihnen, das ist heute geschehen. Und das wollten sie nicht hören. Dann haben sie ihn gesteinigt. Oder Philippus und der Kämmerer. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nicht sehr immer im Blick auf die Taufe, immer so eine schöne Stelle, nicht wahr? Was hindert es, dass ich mich taufen lassen und so? Diese Dinge, Apostelgeschichte 9, ja, was liest der denn da? Jesaja 53, ja, verstehst du eigentlich, was du da liest? Weißt du eigentlich, worum es hier geht? Hier geht es um Jesus. Und dieser Jesus, von dem in Jesaja 53 steht, der ist da. Der Messias Israels ist gekommen. Das hat sich erfüllt. Und nun kannst auch du das ewige Leben haben, obwohl du gar nicht ursprünglich aus Israel bist. Der war nicht in Äthiopien. Finanzminister, Luther übersetzt, Kämmerer. Paulus predigt aus der Schrift in Athen, in Beröa. Also wie bedeutsam Paulus die Schrift, also das Alte Testament war, sehen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo er sagt, alle Schrift, und damit ist ganz zweifelsfrei das Alte Testament gemeint, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Deswegen sprechen wir auch von der Inspiration. Das sind nicht irgendwelche Dinge, die sich Menschen ausgedacht haben, die Menschen erfunden haben, sondern der Urheber dessen, was da steht, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Inspirare heißt vom Geist Gottes eingegeben. Das ist der Anspruch. Das ist im Grunde genommen das, was Paulus hier sagt, wie Paulus die Dinge sieht. Hochinteressant. Paulus predigt aus der Schrift. Mal ein Beispiel, Beröa. Apostelgeschichte 17, da heißt es, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Die waren vorher in Thessalonich. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Das war so ganz üblich. Klar, Paulus war ja auch Jude, selbstverständlich geht er erstmal in die Synagoge und predigt dort, Jesus, der Messias, auf den wir so lange gewartet haben, der ist jetzt da. Wunderbar, und viele sind zum Glauben gekommen. So, und dann heißt es, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift. Klar, hatten sie ja, Septuaginta, griechische Übersetzung, hatten sie auch in Beröa. Und da forschten sie, stimmt das eigentlich, was Paulus da so sagt? Und haben festgestellt, Menschenskinder, das stimmt ja. Das ist ja der Hammer, das stimmt. Sie forschten täglich, jeden Tag. Moment mal, wie ist denn das hier? Jesaja, Psalm und so. Stimmt das? Ja, das stimmt. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige, von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Und da sehen wir, hat das Wort im Grunde genommen schon Kreise gezogen, also nicht nur jetzt unter der damaligen hebräischen Community, sondern tatsächlich hat das schon Auswirkungen gehabt auf die griechischen, sogar vornehme griechischen Frauen und Männer. Hochinteressant. So, und das ist wichtig zu sehen, welche Bedeutung das hat. Und dann kommen wir auch ran an den Propheten Habakuk. Und um den soll es jetzt gehen. Die grandiose Botschaft nämlich, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ein ganz zentraler Vers, Habakuk 2, Vers 4. Was hat es nun mit dieser Botschaft auf sich? Warum ist diese Botschaft so unfassbar grandios? Das schauen wir uns jetzt mal miteinander an. Dieser Vers aus Habakuk 2, Vers 4 kommt dreimal im Neuen Testament vor, ist damit einer der meistzitierten Verse im Neuen Testament. Also kommt dreimal vor, aber beinhaltet eine Botschaft. Nämlich, nur die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, bringt Rettung. Dann die Gerechtigkeit vor Gott kommt alleine durch den Glauben. Und das Dritte, Gottes Gerechtigkeit wird triumphieren, hoch über all dem Staub der Welt. Ganz ähnlich, wie wir das bei Hiob auch gesehen haben. Aber lies mal Habakuk 1. Ja, das ist wie wenn du Hiob 31 liest. Also da geht es auch um die Gerechtigkeit Gottes. Aber ich will jetzt nicht zu viel auf Nebengleise führen. Das ist die zentrale Botschaft. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, oder man könnte es auch etwas vereinfacht, nicht ganz so theologisch formulieren, die Frage, wie ich am Ende des Tages zu Gott in die Ewigkeit, sprich in den Himmel kommen kann. Um es mal ganz mit einfachen kindlichen Worten so zu sagen. Was ist der Zugang zu Gott? Eine ganz entscheidende Frage. Übrigens, das Problem, was wir oder was ich sehe, was wir manchmal haben in unserer christlichen Auslegungstradition ist, dass wir die Auseinandersetzung mit dem Alten Testament, auch mit dem Gesetz, dass wir die im Grunde genommen führen mit dem pharisäischen Verständnis. Wir denken also, so wie die Pharisäer denken, mit denen sich Jesus auseinandergesetzt hat, mit denen sich Paulus auseinandergesetzt hat, wäre das Alte Testament. Das stimmt aber gar nicht. An keiner einzigen Stelle im Alten Testament, an keiner einzigen Stelle wird auch nur ansatzweise deutlich, dass auch im Alten Testament der Mensch durch Werke gerecht würde. Eine Werkgerechtigkeit gibt es nicht. Die Gerechtigkeit auch im Alten Testament bei Gott kommt immer durch den Glauben, immer. Auch im Alten Testament. Wodurch ist denn Abraham gerecht geworden? Wodurch ist Hiob gerecht geworden? Nehmen Sie mal Hebräer 11. Die Hure Rahab, so eine kanaanitische Prostituierte, die dann einen Herrn Salmon geheiratet hat und die beiden kommen im Stammbaum Jesu vor. Überlegt ihr das mal. Wodurch wurde die gerecht? Allein durch den Glauben. Und so kann man alle durchgehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, ich weiß nicht genau, wer das war, ob es Paulus war oder Barnabas, da gibt es eine Diskussion, ist aber unerheblich, nicht diese Wolke von Zeugen, die alle bezeugen, nur durch, übrigens auch nicht durch Opfer. Nicht durch Opfer. Die Opfer waren zur Sühnung, aber niemals zur Rechtfertigung, niemals. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Das ist die Botschaft, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst mal, nur die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, bringt Rettung, sonst gar nichts. Da lesen wir, und das ist so dieser ganz entscheidende Punkt, der weltbewegend war in der Geschichte, Römer 1, 16 bis 18, da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus hier, denn es ist eine Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt, den Juden zuerst und ebenso den Griechen. Klar, Jesus ist ja zunächst mal nach Israel gekommen, zu den Hebräern, nicht? Wobei der Name Juden ja eigentlich von dem Stamm Juda kommt, der dann praktisch im übertragenen Sinne für alle Hebräer benutzt wird im Neuen Testament. Und die Griechen, da ist es ähnlich, also es geht hier nicht nur um die Griechen, sondern es geht um all diejenigen, die halt eben keine Juden sind. Und für die stellvertretend steht hier der Begriff der Griechen. Also so muss man das sehen, also Juden für alle Hebräer und Griechen sozusagen für alle, die eben keine Hebräer sind. Aber jedem, der glaubt, sowohl gilt das für die Juden, selbstverständlich, also für die Hebräer, aber genauso auch für die, die halt eben keine Hebräer sind, für die Griechen oder man könnte auch sagen, für die Menschen aus den Heiden, aus den Völkern. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist jetzt der entscheidende Vers, der gerade für die Reformation von ganz grundlegender Bedeutung war. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, ja wo denn? Habakuk. Immer wieder Habakuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk 2, Vers 4. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. So, und das war jetzt die Frage eben bei Luther. Wie komme ich da raus? Also im Mittelalter hat man das tatsächlich eher im pharisäischen Sinne verstanden, nämlich mit der Werkgerechtigkeit. Also ich muss alles Mögliche machen, muss spenden, muss Almosen geben, muss dies und jenes, eine Wallfahrt machen oder alle möglichen Dinge, um irgendwie gut dazustehen vor Gott. Und Luther hat darunter gelitten. Der ist verzweifelt daran. Er sagt, also wenn irgendeiner hätte durch das Mönchsein selig werden können, dann ich. Ganz ähnlich wie Paulus, der auch mal sagt, also nach dem Gesetz, als Pharisäer war ich eigentlich untadelig. Und dann sagt er, ich erachte das für Dreck. Muss ich mal vorstellen. Also der griechische Begriff hier ist eigentlich noch derber als Dreck. Luther übersetzt Dreck. Also eigentlich alles klar. Sag ich jetzt hier nicht. Martin Luther, da ist er. Da sagt er in der Vorrede zur lateinischen Gesamtausgabe in Band 1 von 1545, sagt er, ich hasste nämlich dieses Wort, die Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer so unterwiesen war, dass ich es verstehen müsste von der formalen oder tätigen Gerechtigkeit, wie sie es nennen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten bestraft. Neulich hatten wir es über das Gottesbilder. Ne? Welchen Fokus lege ich? So, bei Luther war ganz klar dieser Fokus. Nicht? Das hat ihn niedergedrückt. Wie so ein Hammer, wie so ein Damoklesschwert hing das über ihm, dieser strafende Gott. Und ich, was muss ich tun, um den irgendwie zu entkommen? Und dann heißt es hier, ich aber liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünder straft. Ja, ich hasste ihn. Damit dieses Gefühl, du bist nie genug irgendwie vor Gott. Und dann fängst du an und dann dreht sich dieses Karussell. Ja, und dann drehen sich die Gedanken, oh, liebt Gott mich noch? Puh, was muss ich denn jetzt noch tun? Und dann war ich wieder nicht im Gottesdienst oder irgendetwas. Habt ihr vielleicht zu wenig in der Bibel gelesen? Ja, ich hasste ihn, so wütete ich, schreibt Luther, in meinem bösen und beunruhigten Gewissen, doch klopfte ich ungestüm bei Paulus an dieser Stelle an. Römer 1, Vers 17. Indem ich aufs Heftigste danach dürstete, zu wissen, was Paulus, Sankt Paulus hier natürlich bei Luther, meinte. Endlich, da ich Tag und Nacht darüber nachdachte, gab ich durch Gottes Gnade auf den Zusammenhang acht, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird darinnen offenbaret, wie Luther dann halt so schreibt, gell? Wie geschrieben steht, der Gerechte lebet seines Glaubens. Da fing ich an zu verstehen, dass die Gerechtigkeit Gottes die sei, durch welche der Gerechte durch die Gabe Gottes lebt, nämlich durch den Glauben. Da habe ich empfunden, dass ich ganz wiedergeboren sei und durch die offenen Türen in das Paradies selbst eingegangen. Also manche, das ist das sogenannte Turmerlebnis, im Turm im Augustinerkloster zu Erfurt. Meine Frau und ich, wir waren im Sommer da, wird auch die Lutherzelle noch gezeigt, wo er da war, im Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt. Und da gab es so einen Turm und der Erzählung nach hatte Luther eben dort dieses Erlebnis. Manche sprechen auch von seiner Bekehrung. Wie mit großem Hass ich nun zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich dies Wort hoch als das, welches mir das Allerlieblichste war. So ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. Welche Stelle? Römer 1, Vers 17. Was wird hier zitiert? Habakuk. Habakuk 2, Vers 4. Hammer. Das ist der Hammer. Gehen wir mal weiter. Die Gerechtigkeit vor Gott kommt alleine aus dem Glauben. Da lesen wir zum Beispiel in Galater, auch das wird im Neuen Testament entsprechend so verarbeitet bei Paulus, da lesen wir in Galater 3, Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn, welcher Vers kommt jetzt? Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Niemand wird durch das Gesetz gerecht. Du kannst tun, was du willst, du wirst nicht gerecht vor Gott. Und wenn du, so wie zum Beispiel der reiche Jüngling, wenn du dein ganzes Vermögen gibst, das wird dir nichts nützen, wenn du nicht mit Jesus in Verbindung stehst und im Glauben lebst. Du kannst opfern so viel, wie du willst. Übrigens auch im Alten Testament. Sie konnten opfern. Die Opfer ohne den Glauben, ohne die Hingabe, ohne die Liebe an Gott war gar nichts wert. Null. Dann heißt es hier, die Schrift, da haben wir sie wieder, die Schrift, Altes Testament, aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Also man könnte sagen uns, die wir eben keine Hebräer sind. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden, durch den Glauben. Wenn wir wissen wollen, wie wir zu Jesus kommen, wie wir in den Himmel kommen, wie wir gerettet werden, dann gibt es nur eine Antwort, durch den Glauben an Jesus Christus. Sonst gar nichts. Durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch die Hingabe an Jesus Christus, durch die Verbundenheit, durch das Verbundensein mit Jesus Christus. Sonst gar nichts. Alles andere, worüber wir reden, was uns wichtig ist im Leben zur Ehre Gottes und dass wir fragen, Herr, wie sollen wir in dieser oder jener Situation, was ist hier dadurch, das ist sozusagen die Entfaltung der christlichen Lehre, das kommt alles danach. Dass, wenn der Glaube, wenn diese Verbindung mit Jesus nicht an allererster Stelle steht, wird alles andere zur lieblosen Gesetzlichkeit und das ist das größte Problem. Immer da, wo Menschen sozusagen Anweisungen aus der Schrift in irgendeiner Weise entweder im falschen Zusammenhang sehen, du kannst ja mit der Schrift alles begründen. Also was schon alles mit der Bibel begründet wurde, ist ja Katastrophe. Das heißt, immer den Zusammenhang sehen, nicht wahr? Das alles erschließt sich uns durch Jesus und das Wichtigste ist, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen die anderen Dinge. Wenn die Liebe zu Jesus an erster Stelle steht, dann kommt alles Weitere. Dann frage ich danach, Herr, wie siehst du dieses, wie siehst du jenes, nicht, wie ist das, wie können wir die Gebote anwenden, nicht, und so weiter. Aber dann kommt halt eben nicht so eine gnadenlose Gesetzlichkeit dabei raus, aus der manche, die das erleben, wirklich fliehen, manche in die Liberalität oder manche ganz weg. Das ist wirklich ganz furchtbar. Nein, man muss die Dinge richtig verstehen. Man muss die Dinge von Jesus her verstehen. Durch den Glauben. Und Glaube heißt die Verbindung mit Jesus. Dann das Dritte. Gottes Gerechtigkeit wird triumphieren. Da sind wir wieder bei Hiob, aber selbstverständlich auch bei Habakuk. Nicht wahr? Hoch über all dem Staub der Welt. Gottes Gerechtigkeit wird triumphieren. Da lesen wir in Hebräer, Brief an die Hebräer, natürlich auch hier Auseinandersetzung mit der Schrift. Was heißt das mit dem Tempel? Was heißt das mit den Priestern? Was heißt das mit den Opfern? Was bedeutet das jetzt? Da heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. So, und jetzt Vers 38, da haben wir es schon wieder. Nicht? Wo man guckt, guckt Habakuk sozusagen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, so hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Dranbleiben. Dranbleiben, mit Jesus verbunden bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Verstehen wir immer wieder den Fokus? Wo ist der Fokus? Der Fokus ist immer auf Jesus. Jesus, der für unsere Schuld, egal was war, am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Der Fokus ist nicht auf der Verdammnis, ist nicht auf der Hölle, auf dem Tod, auf all diese Dinge. Da ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist, dass Jesus uns daraus errettet hat. Das ist der Fokus. Unser Fokus ist immer das Kreuz und die Botschaft des Habakuk ist letztlich die Botschaft des Kreuzes. Im Alten Testament, in der Prophezeiung sozusagen, in der Vorschattung und in Jesus dann, als Gott in Jesus Mensch wurde, dann in der Erfüllung. So, und dann lesen wir in Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wie? Moment mal, steht doch in der Offenbarung. Gut, ne? Steht auch in Jesaja. In Jesaja. Steht natürlich auch in der Offenbarung. Aber da verstehen wir wieder diese Verbindungen. Das ist alles nicht so losgelöst voneinander. Denn siehe, auch was in Offenbarung steht, ist letztlich auch eine Erfüllung der Verheißung, die allerdings noch aussteht. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen oder vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. 2. Petrus 3, Vers 13. Nicht einfach, dass die Dinge mal deutlich werden, diese Zusammenhänge. Wir warten aber, und das wussten die. Das wussten auch die in der Synagoge, denn die haben Jesaja ja gelesen. Ja, was ist denn da jetzt? Wir warten aber, und das war denen klar, ja, wir warten, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, ja, wo denn? Ja, Jesaja 65, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott steht zu seiner Verheißung und seine Gerechtigkeit wird triumphieren. So, die grandiose Botschaft also, Gottes Gerechtigkeit ist stärker als alles. Sie ist stärker als dein Versagen. Eins der größten, weiß ich, ob man sagen kann, Probleme, aber Dinge, die, glaube ich, zu viel Zerbruch führen und so und Verzweiflung ist, dass ich den Eindruck habe, dass manchmal in christlichen Kreisen Versagen und Scheitern keinen Platz haben darf. Und das sind dann die Leute, also wenn man mal so die Biografien anguckt, nicht, wo dann irgendwie andere Wege dann plötzlich gegangen werden, das sind meistens Leute, die scheitern, die in einem Kontext, in einem Umfeld waren, wo dieses Scheitern eigentlich keinen Platz hatte. Und das finde ich hochgradig bedauerlich. Jemand hat mal gesagt, und dem stimme ich vollkommen zu, Gemeinde Jesu müsste der barmherzigste Ort dieser Welt sein. Das funktioniert aber nur, wenn ich die Botschaft des Habakuk verstanden habe. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wir fallen da nicht raus, wenn wir versagen. Wir fallen da nicht raus, wenn wir scheitern. Wenn du fällst, fällst du da nicht raus. Wir sind alle Sünder und brauchen die Vergebung. Das ist Luther, verstehen wir? Luther im Turm, der hat das erkannt. Ich schaffe es alleine nicht. Ich kann es nicht. Ich will es zwar und bin sogar ein vorbildlicher Mönch. Alle klopfen mir auf die Schulter. Oh, Luther, du bist aber super, ne? Du packst das hier alles. Und Luther sagt, nein, ich pack's nicht. Ich zerbreche daran. Wo ist der gnädige und barmherzige Gott? Ich finde ihn nicht. Und dann stößt er auf diesen Vers hier aus Habakuk, nicht zitiert bei Paulus in Römer, und dann plötzlich wird ihm klar, Moment mal, unsere Gerechtigkeit, die müssen wir uns nicht erarbeiten. Wir müssen uns unser Lob von Gott, wie Gott uns sieht, den Himmel und all diese Dinge, dass Gott uns liebt, das müssen wir uns nicht erarbeiten. Das wird uns geschenkt. Und zwar einfach so. Und so ist die Gerechtigkeit größer. Gottes Gerechtigkeit ist stärker. Sie triumphiert auch über unser Versagen. Gottes Gerechtigkeit steht. Das ist die Botschaft. Das ist natürlich auch die Botschaft des Alten Testaments. Das ist nicht nur die Botschaft des Neuen, das ist die Botschaft der Bibel. Gut, wir haben jetzt eben den Zugang in Jesus, das ist völlig klar, weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. Gottes Gerechtigkeit ist stärker als alles. Moment mal, aber als das nicht, doch, als alles. Gottes Gerechtigkeit ist stärker als alles. Gottes Liebe ist stärker als alles. Gottes Gnade ist größer als alles. Gottes Barmherzigkeit ist größer als alles. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Steht übrigens auch im Alten Testament. Er triumphiert über Hölle, Tod und Teufel. Und diese Gerechtigkeit, die Gott schenkt, wenn wir an Jesus Christus festhalten, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn dein Leben Jesus Christus gehört, bringt Rettung. Das ist das Entscheidende. Rettung. Rettung. Das Evangelium ist ein Evangelium von der Rettung. Von der Rettung aus Verlorenheit. Von der Rettung aus der ewigen Verlorenheit. Ohne Jesus sind wir auf ewig verloren. Aber Jesus ist gekommen. Gott selber hat nichts gescheut, weil er das eben nicht möchte. Und so heißt es schon in Hesekiel, ja, glaubst du etwa, steht in Hesekiel, sagt Gott, Yahweh, glaubst du etwa, dass ich gefallen hätte am Tode des Gottlosen? Glaubst du es wirklich? Glaubt irgendeiner wirklich, dass Gott gefallen hätte, sozusagen am Gericht und all an diesen Dingen? Gott hat einen anderen Weg und diesen Weg hat er eröffnet. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit durch Glauben. Allein durch den Glauben. Und diese Gerechtigkeit wird uns durch den Glauben zugesprochen. Sie wird uns einfach zugesprochen. Gehört dein Leben Jesus, spricht Gott dir zu, du gehörst zu mir. Und wenn wir auch untreu sind, so ist er doch treu. Seine Treue bricht nichts. Und seine Liebe ist größer als alles. Nichts, Römer 8, bekannter Vers, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes. Weder Licht noch Finsternis noch irgendeine andere Kreatur kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, phänomenale Botschaft, wie ich finde. Das war's und Amen. Wenn jemand diese Botschaft vielleicht zum allerersten Mal in seinem Leben gehört hat, und das ist wirklich eine ganz grandiose und fantastische Botschaft, und merkt, ich bin irgendwie angesprochen, mir fehlt da was, oder das möchte ich auch. Ich möchte diesen Jesus Christus persönlich kennenlernen, dann ist das möglich. Dann ist das möglich. Das geht im Grunde genommen ganz leicht. Manchmal machen wir das, dass wir von vorne ein Gebet vorsprechen. Das mache ich jetzt mal nicht, aber ich sage dir, wie du es machen kannst. Vielleicht, wenn du wieder zu Hause bist, dann kannst du einfach sagen, Jesus, wenn das alles stimmt, dann soll auch mein Leben dir gehören. Dann will ich dir vertrauen. Mehr musst du gar nicht sagen. Der Rest kommt dann von selbst. Der Rest kommt von selbst. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, heißt es, soll gerettet werden. Und da muss man nicht viel Schnickschnack machen. Es reicht einfach zu sagen, Jesus, dir soll mein Leben gehören. Kann man übrigens immer wieder machen. Wenn du in Zweifeln bist, wenn du merkst, Menschenskinder, wo stehe ich und so, sag zu Jesus, Herr, egal was ist, mein Leben soll dir gehören. Meinen Jesus lass ich nicht. Amen.